Detektor FM. Zurück zum Thema.
Viele Länder im Norden Afrikas stecken nach wie vor in der Krise. Die Hoffnungen auf Reformen, die nach dem arabischen Frühling da ja aufgekeimt sind, sind in vielen Fällen doch noch weit davon entfernt, Realität zu werden. Während es in den Nachbarländern von Tunesien immer noch zu heftigen Auseinandersetzungen kommt, scheint es in Tunesien selbst, wo der arabische Frühling ja auch seinen Ausgang genommen hat, durchaus voranzugehen. Und jetzt hat Tunesien auch eine neue Verfassung, die nicht nur als fortschrittlich gilt, sondern von einigen Beobachtern auch als wegweisend eingeschätzt wird. Immerhin soll sie Freiheiten sichern, sowohl religiös, aber auch gesellschaftlich. Beispielsweise sollen nun endlich auch die Rechte der Frauen gestärkt werden. Und darüber spreche ich mit Edmond Radka. Er ist Koordinator des internationalen Forschungsprojekts Tunesien im Wandel an der Universität in Passau und kann einschätzen, inwiefern die neue Verfassung tatsächlich Vorbildcharakter hat. Schönen guten Tag, Herr Radka.
Guten Tag.
Welche grundlegenden Veränderungen bringt die neue Verfassung in Tunesien denn überhaupt mit sich?
Entscheidend an dieser Verfassung ist, dass sie überhaupt verabschiedet wurde, denn die Tunesier warteten mit großer Ungeduld auf die Verabschiedung dieser Verfassung, die seit mehr als 2 Jahren den politischen Prozess blockiert hat. Und jetzt, gleichzeitig mit dieser neuen Verfassung, ist eine neue Regierung ins Amt gerückt, sodass die Tunesier jetzt hoffen, dass sich die Aufmerksamkeit der Politik auf die wirklichen Probleme des Landes richten kann, nämlich zum Beispiel auf die Lösung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten wie der großen Arbeitslosigkeit.
Warum hat es denn so lange gedauert? 2 Jahre lang? Gab es da viele umstrittene Punkte oder war da einfach so viel Unklarheit?
Also ganz genau, die Tunesier hatten im Oktober 2011 ein Parlament gewählt, das gleichzeitig die Verfassung ausarbeiten sollte, eigentlich für ein Jahr. Aber nach der Revolution in Tunesien sind tiefe Konfliktlinien, die verborgen waren, unter der alten Diktatur wieder aufgebrochen, zum Beispiel zwischen säkularen Kräften und islamistischen Kräften oder Gruppen, die gerne eine stärkere Rolle des politischen Islam sehen würden in ihrem Land. Und diese beiden Seiten haben sich so sehr in Kämpfe verstrickt über die ganze Zeit, dass die Verfassung neben der Versammlung blockiert war und erst die großen Krisen letztes Jahr haben die politische Elite aufgeschreckt, sodass dann am Abgrund die Tunesier sich zusammengerissen haben und in einem sehr sauberen Verfahren, das von den Gewerkschaften angeführt wurde, sich geeinigt haben und, ich glaube, doch ganz gute Kompromisse gefunden haben bei dieser jetzigen Verfassung, mit der sowohl die konservativen als auch die progressiven Kräfte gut leben können.
Sie haben es ja gerade gesagt, es ist so ein Gefühl von Erleichterung auch ein bisschen dabei gewesen, dass das jetzt sozusagen bestätigt wurde, diese Verfassung, und dass damit jetzt auch die Regierung vielleicht handlungsfähig wird. Was sind denn die größten Probleme, die dringend angegangen werden müssen in Tunesien?
Also man muss sich vergewärtigen, was die Motive auch für die Revolution waren. Also die 3 großen Schlagworte damals waren Arbeit, Freiheit und Würde. Und Freiheit haben die Tunesier sich erkämpft. Würde im Sinne, dass es ein Stück mehr Rechtsstaatlichkeit gibt. Aber Arbeit gibt es weiterhin keine. Und einer der großen Aufgaben in Tunesien wird sein, die Kluft zu überbrücken zwischen einem verarmten Hinterland und eher reichen Küstenstädten. Und diese Aufgabe, eine Gleichheit der Lebensverhältnisse herzustellen, die wurde eben ein bisschen nach hinten geschoben, weil die gesamte politische Energie fokussiert war auf diese Verfassungsfrage. Und nachdem diese jetzt gelöst ist und gleichzeitig eine Technokraten-Expertenregierung diese Woche die Amtsgeschäfte übernehmen soll, gibt es Hoffnung, den politischen Prozess voranzutreiben und sich mit diesen Fragen zu beschäftigen.
Nun muss man ja ehrlicherweise gestehen, dass viele Menschen hier in Deutschland nicht so richtig wissen, mit welchen Alltagsproblemen sich ein Tunesier möglicherweise herumschlagen muss. Deswegen gibt es so ein paar Schlagworte, die bisher halt auch durchgedrungen sind davon, was in dieser Verfassung jetzt eigentlich steht. Eins davon ist Gewissensfreiheit. Was ist denn daran so bahnbrechend möglicherweise, dass sowas jetzt auch festgeschrieben wird in der Verfassung?
Das ist insofern bahnbrechend, wenn Sie das vergleichen mit anderen arabischen Ländern. Sie müssen wissen, dass im Islam beispielsweise der Abfall vom Glauben als Kapitalverbrechen gilt. Und entsprechend sich auch islamistische Gruppen schnell hervortun mit dem Vorwurf an jemanden, du bist aber Gotteslästerer, und diesen Vorwurf nutzen, um diese Person zu diskreditieren oder auf Todeslisten zu setzen. Und wenn Sie jetzt in einer Verfassung festgeschrieben haben, Glaubens- und Gewissensfreiheit, dann ist das schon ein großer Schritt für ein arabisch-muslimisches Land, hier stärker in eine Toleranz zu gehen, die Ausübung und vielleicht irgendwann sogar auch mal den Wechsel von der Religion frei zulässt. Da steht jetzt in der Verfassung, das ist wichtig. Aber die zweite Frage ist, wie stark sich das in der Verfassungsrealität dann auch bemerkbar machen wird. Das ist bei dieser Verfassung insgesamt wichtig, dass sie Artikel haben, wie die Stärkung von Frauenrechten, die ein Fortschritt sind, dass sich aber erst im Alltag, im Verfassungsalltag, wenn Sie so wollen, zeigen wird, inwieweit das auch durchgehalten werden kann.
Sie haben gerade den anderen wichtigen Punkt genannt, weswegen diese Verfassung auch gerade bei uns hier im Westen mit so großem Interesse betrachtet wird. Eben die Tatsache, dass sie jetzt auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen festschreibt. Was glauben Sie denn, dass alleine die Tatsache, dass es jetzt auf dem Papier steht, für Frauen in Tunesien bedeutet?
Also Sie müssen wissen, dass in Tunesien Frauen einen ganz besonderen Platz haben. Im Vergleich zu allen anderen arabischen Ländern sind dort Frauenrechte am stärksten verankert und die Frauen auch sehr, sehr selbstbewusst. Das merken sie auch, wenn sie dort sind. Die Polizistin, die den Verkehr regelt, sie sehen weniger Kopftücher als anderswo in der arabischen Welt und wenn sie getragen werden, dann auch auf sehr, oft auch sehr selbstbewusste Art und Weise. Das hat historische Gründe. Seit 1956 schon steht in Tunesien im Gesetz die Gleichheit von Mann und Frau verankert. Das heißt, es ging den tunesischen Frauen bei dieser Verfassung gar nicht mehr so stark um die Verbesserung ihrer Rechte, sondern um die bereits errungenen Rechte aufrechtzuerhalten. Es gab eine große Sorge in der tunesischen Zivilgesellschaft, dass diese Errungenschaften unter einem demokratischen Regime, in dem konservativ-islamische Kräfte eine wichtige Rolle spielen, dass diese Errungenschaften zurückgedreht werden.
Ist denn da Gegenwind zu befürchten auf politischer Seite oder vielleicht auch in der Gesellschaft? Sie sagen ja, dass die Stellung der Frauen eigentlich schon etabliert ist und die sehr viel Selbstbewusstsein haben. Aber irgendwoher kam ja dann offenbar diese Angst, wieso es so wichtig war, dass dieser Punkt jetzt auch in der Verfassung aufgenommen worden ist.
Unter dem vergangenen autoritären Regime war alles, was politischer Islam war, unterdrückt. Und mit der Revolution ist das Pendel zurückgeschlagen. Also es gab ein Aufbrechen von Religiosität, von selbstbewussten Ausdruck des politischen Islam, von Menschen, die sich gesagt haben, wir wollen, dass dieses Land, dass in diesem Land Religion eine wichtige Rolle spielt. Und in diesem Zuge wurde dann auch die Stellung der Frau wieder in Frage gestellt. Aber der Widerstand war so groß, das ist nicht mehrheitsfähig in der tunesischen Gesellschaft, die Frauenrechte zurückzudrehen. In der tunesischen Öffentlichkeit, in der Zivilgesellschaft sind die Frauen und die Akzeptanz von Frauenrechten so stark, dass ich kaum Sorge habe, dass hier das Rad zurückgedreht wird.
Über die neue Verfassung in Tunesien und die Veränderungen, die auf deren Basis im Land zu erwarten sind, habe ich mit Edmund Radka gesprochen. Er ist Koordinator des internationalen Forschungsprojekts Tunesien im Wandel an der Universität Passau. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Radka.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.